Heute Morgen kommen sie ins Gefängnis. Wir besuchen nämlich den Knast in Philippi in Griechenland, weil dort zumindest auf dem weiteren Grundstück dieses Gefängnisses eine Taufe stattfand. Das war nicht so feierlich wie bei uns hier heute Morgen. Das war eher ein raueres Umfeld und trotzdem gibt es einen Zusammenhang zwischen der Taufe im Knast von Philippi und der Taufe hier in der bekennenden evangelischen Gemeinde Hannover am Sonntagmorgen. Wobei ich gleich betonen muss, die Taufe ist bei dem, was dort in Philippi geschieht, nicht das Wichtigste, sondern im Mittelpunkt steht noch etwas anderes, werden wir gleich sehen, auch bei uns im Gottesdienst. Gehen wir also gleich hinein in diesen dramatischen Abend, etwa im Jahr 50 nach Christus. Sie haben das vor sich, ein Dokument, einen Bericht von Lukas, dem Historiker und Mediziner. Und man könnte diesen Bericht unter die Überschrift stellen, die glücklichste und die schrecklichste Nacht im Leben eines Gefängnisdirektors. Die glücklichste und die schrecklichste Nacht im Leben eines Gefängnisdirektors. Lukas ist kein Märchenerzähler. Lukas ist, wie gesagt, Historiker und ausgewiesener Mediziner gewesen. Er war zeitweilig einer der engsten Mitarbeiter des Apostels Paulus. Und so haben wir bei ihm, wie überhaupt ja im Neuen Testament, keine Sammlung netter religiöser Geschichtchen vor uns, sondern eben echte Geschichte. Zuverlässige Zeugnisse, wie der lebendige Gott in diese Welt eingreift. Allerdings ist zunächst mal von Gott nicht mehr viel zu sehen hier in diesem Bericht. Dafür umso mehr von den römischen Ordnungsbeamten, den sogenannten Prätoren. Die nehmen nämlich die christlichen Missionare gefangen. Es handelt sich um Paulus und Silas. Die prügeln sie einmal kräftig durch und dann übergeben sie sie dem Gefängnisdirektor. Und hier beginnt unser Predigttext, Vers 23. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, also das war der Gefängnisdirektor oder auch Kerkermeister, wie man ihn nannte, und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Also Block müssen Sie sich so vorstellen, das war ein Holzblock. Da waren die Füße dermaßen eingequetscht und zusammengeschraubt, dass die Gefangenen sich kaum bewegen konnten. Und natürlich konnten sie erst recht nicht fliehen. Sie waren ja auch noch auf vielfache Weise angekettet. Warum diese Strafe? Warum geraten Paulus und Silas, die christlichen Missionare, in diese Situation, fragen wir uns. Nun, der Tathergang wird in den Versen vorher geschildert. Das können Sie, wenn Sie wollen, nochmal in Ihrer eigenen Bibel nachlesen. Vers 16 beschreibt, dass einer, der mit denen gereist ist, wahrscheinlich war es Lukas, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Frau, die hatte einen Wahrsagegeist und brachte ihren Herrn viel Gewinne ein mit ihrem Wahrsagen. Also bei dieser Frau war das offensichtlich nicht einfach nur Scharlatanerie, sondern sie hatte die übernatürliche Fähigkeit, Dinge vorherzusagen. Das gibt es bis heute. Das haben manche auch im Krieg erlebt, dass sie immer genau vorhergesagt haben, wer als Nächster aus ihrer Kompanie fallen würde. Und so war es dann auch. Und Menschen, die diese besondere Fähigkeit haben, die fühlen sich dadurch bedrängt in der Regel, weil sie spüren, es kommt aus einer finsteren Quelle. Aus einer Quelle, die die Bibel Teufel nennt. Und diese Frau nun, dort in Philippi, die folgte Paulus und uns überall hin, heißt es in dem Bericht, und schrie, diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Das ist bis heute typisch, dass Menschen, die okkult besessen sind, Christen in der Regel sehr schnell erkennen. Das ist ein interessantes Phänomen. Und Paulus merkt, was da los ist. Und er betet für diese Frau, dass sie von diesem Zwang, von dieser Bindung frei wird. Dass sie nicht mehr gezwungen ist, aus diesen finsteren Quellen ihr Leben zu gestalten. Und die Folge davon ist, er zieht sich den Zorn ihrer Auftraggeber zu, die nämlich mit den hellseherischen Fähigkeiten dieser Frau bis dahin gute Geschäfte gemacht hatten. Das wird dann hier auch so beschrieben. Paulus sagt ihr, im Namen Jesu gebiete ich, dass dieser Geist von ihr ausfährt. Als aber ihre Herren sahen, also die Herren dieser Frau, dass damit ihre Hoffnung auf finanziellen Vorteil ausgefahren war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt vor die Oberen und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen, diese Menschen bringen die ganze Stadt in Aufruhr und sie sind Juden. Also die fühlen sich schlichtweg hier in ihrem Geschäft behindert. Sie entschuldigen diesen Vergleich, aber daran kann man sich's, denke ich, deutlich machen. Das ist wie bei Zuhältern, die alles tun, damit ihre Prostituierten auch Prostituierte bleiben, um den finanziellen Gewinn davon zu haben. Das genau ist die Situation. Das ist genauso brutal. Und Paulus und Silas brechen das auf. Diese Frau wird befreit und ihre Arbeitgeber, ihre Auftraggeber gewissermaßen versuchen, um Paulus und Silas fertig zu machen. Sie verbreiten gemeine Gerüchte und Lügen über die beiden Männer und sagen, die gefährden die öffentliche Ordnung. Und wie das so oft ist, der Mob, die Volksmenge lässt sich schnell in Stimmung bringen und gegen die beiden jüdischen Männer aufhetzen. Und der Druck der Straße zeigt dann seine Wirkung auch bei der Rechtsprechung. Diese Richter, diese Prätoren, wie sie heißen, scheren sich einen Dreck um ihr römisches Recht. Ohne Verhör, ohne Verhandlung werden Paulus und Silas öffentlich gedemütigt. Paulus war ja hochoffiziell römischer Staatsbürger, das hätte man mit ihm gar nicht machen dürfen. Aber sie halten sich eben nicht daran und da heißt es hier, und das Volk wandte sich gegen sie und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen sie mit Stöcken zu schlagen. So läuft das hier. Und dann machen diese Stadtrichter erstmal Feierabend. Vielleicht ist es 10 Minuten vor Dienstschluss. Jetzt übergeben sie jedenfalls diese beiden vermeintlichen Aufrührer erstmal dem Gefängnisdirektor und sagen, ja, morgen sehen wir weiter. Bring sie erstmal in deinen Knast, stell das Ganze sicher. Und jetzt kommt der Gefängnisdirektor in den Blick. Er nimmt die beiden im Empfang. Wahrscheinlich war er ein pensionierter römischer Offizier. Er weiß also, wie man mit Verbrechern umgeht. Und er steckt diese beiden Missionare in den Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses. Manche nehmen an, dass es sich um eine Zelle handelt, in die man kam durch einen kleinen Gang, der etwas ins Unterirdische führte. Die Füße werden jedenfalls dann in den Block gelegt. Es gibt keinerlei Fluchtmöglichkeit. Hier Vers 24. Er warf sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Und denken Sie nun nicht, dass etwa die blutigen Rücken desinfiziert worden wären nach der Auspeitschung. Denken Sie nicht, dass da 50 nach Christus ein humaner Strafvollzug geherrscht hätte. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, wie Paulus und Silas nun bewegungslos auf einem Bündel Stroh liegen. Wenn überhaupt. Vielleicht tropft das Wasser von den Wänden. Die Ratten laufen ihnen über die Füße. Und dann steht hier in Vers 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die anderen Gefangenen hörten sie. Das ist erstaunlich. Wir wissen nicht, was von Dienstschluss am Abend bis Mitternacht passiert ist. Wir wissen nicht, welche Zweifel und Fragen die beiden da vielleicht bewegt haben. Aber um Mitternacht fangen sie an zu beten. Und sie beten nicht nur, sie singen sogar. Und die Gefangenen hören das. Ich kann Ihnen sagen, viele Christen haben Ähnliches erlebt in späteren Jahrhunderten. Wilhelm Busch etwa, der Jugendpfarrer, hat erzählt, wie er von den Nazis inhaftiert wurde und wie Gott es ihm dann in manchen Situationen doch geschenkt hat, dass er in seiner Gefängniszelle singen konnte. Lieder von Jesus, Lieder von Gottes großer Macht. Und wie viele andere Gefangene das gehört haben und dadurch getröstet worden sind. Christen in Russland haben das erfahren, die verfolgt wurden, die in Internierungslager gesteckt wurden und die dann oft angefangen haben zu beten und zu singen und die dadurch selber getröstet wurden, weil der Gott, von dem sie sangen, ein lebendiger Gott ist. Es war nicht einfach nur eine psychologische Selbstberuhigung, die sie da gemacht haben. Hiob im Alten Testament sagt einmal, Gott gibt Lobgesänge in der Nacht. Und so erfahren das Paulus und Silas hier in dieser Situation. Und die Mitgefangenen, die hören es. Vielleicht denken sie, dass die beiden Juden am Durchdrehen sind. Aber wenige Momente später denken sie wahrscheinlich, dass sie selber am Durchdrehen sind. Denn um sie herum kommt plötzlich alles ins Wanken. Vers 26. Und plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Sie müssen wissen, in dieser Gegend gab es häufiger Erdstöße. Das war noch nicht so das Besondere, dass da mal ein Erdstoß kam, ein kleines Erdbeben stattfand. Das Wunder bestand darin, dass es gerade zu diesem Zeitpunkt geschah. Gerade in dieser Nacht, gerade nachdem Paulus und Silas gebetet hatten, die beiden beten und Gott schickt ein Erdbeben. Und die Türen lösen sich aus den Angeln, der Block springt auseinander, die Ketten werden herausgerissen aus der Verankerung im Gestein. Wir können uns vorstellen, was für ein Chaos da geherrscht haben muss in dieser Situation. Und natürlich wird auch der verantwortliche Gefängniswärter aus dem Schlaf herausgerissen, Vers 27. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Also diese Reaktion ist in gewisser Weise verständlich. Warum? Der Gefängnisdirektor haftet für die sichere Verwahrung seiner Leute. Und ihm stand jetzt eine harte Strafe bevor. Wenn er das zulassen würde, dass die Gefangenen entkämen, dann würde ihn vor einem römischen Militärgericht eine harte Strafe erwarten. Er hätte seinen Job verloren, er hätte seine Ehre verloren. Er würde schwer zur Rechenschaft gezogen werden. Und dann kommt noch dieser römische Ehrenkodex dazu. Und der Mann sieht in seiner Verzweiflung keine andere Chance, als sich das Leben zu nehmen. Glücklicherweise bekommt Paulus genau das mit, was dieser Mann vorhat. Und so schreit Paulus in das ganze Durcheinander, während der Kalk noch rieselt und der Staub in der Luft steht. Schreit Paulus in das Durcheinander hinein. Vers 28, Paulus rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Also nach dem Motto, es ist noch keiner geflüchtet. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Und dann sagt Paulus weiter, und da heißt es weiter, da forderte der Aufseher, also der Gefängnisdirektor, ein Licht und stürzte hinein in dieses innere Gefängnis und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Ein eigenartiges Bild. In diesen Augenblicken, da ist der römische Stolz wie vergessen, wie die nackte Angst, wen die Furcht, wen die Panik, wie das Entsetzen packt, der gibt alle Zurückhaltung auf. Der sucht nur noch Hilfe in seiner nackten Angst. Und so springt der Gefängnisdirektor mit einer brennenden Fackel hinein in die düstere Gewölbezelle. Es ist die schrecklichste Nacht seines Lebens. Man hat sich gefragt, warum wendet er sich ausgerechnet an Paulus und Silas? Nun, das ist bis heute so. Wenn Christen wegen ihres Glaubens inhaftiert werden, die fallen irgendwie auf im Gefängnis. Das kann wahrscheinlich gar nicht anders sein. Ihr ganzes Verhalten zeigt ja, dass sie irgendwie anders waren. Wer singt und betet schon im Gefängnis? Und der Gefängnisdirektor erfasst instinktiv, dass dieses ungewöhnliche Geschehen, was da gerade sich vollzieht, mit diesen Männern und mit ihren Gebeten zu tun hat. Möglicherweise hat er vor der Verhaftung von Paulus gehört. Paulus war kein Unbekannter. Er war ja schon längere Zeit in Philippi zu dem Augenblick. Er hatte dort dabei geholfen, eine kleine Hausgemeinde zu gründen im Haus der Textilhändlerin Lydia. Das wird in den Versen vorher berichtet. Und nun, als die Existenz und die Sicherheit des Gefängnisdirektors auf dem Spiel stehen, in dieser schrecklichsten Nacht seines Lebens, da beginnt die glücklichste Nacht im Leben des Gefängnisdirektors. Und da wird er zum Beispiel dafür, wie einer Christ wird. Ich möchte Sie fragen, sind Sie schon Christ geworden? Christ bin ich ja nicht von Geburt aus. Christ bin ich ja nicht dadurch, dass ich im christlichen Abendland aufwachse. Christ bin ich auch nicht dadurch, dass ich in einer christlichen Familie lebe oder möglicherweise als Kind getauft bin. Was muss passieren, dass einer Christ wird? Und wir werden sehen, wo einer Christ wird, da geht es sehr persönlich zu. Und das Erste, was uns hier auffällt, ist erstens der schwankende Boden. Liebe Leute, wo einer Christ wird, da muss der Boden schwanken. Der Gefängnisdirektor, der merkt hier, dass ihm der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Der merkt, dass alles, worauf er sein bisheriges Leben so mehr oder minder souverän aufgebaut hatte, dass das nicht mehr trägt in diesen Augenblicken. Das kapiert er. Der schwankende Boden muss erstmal sich einem Menschen darstellen, bevor er überhaupt anfängt, darüber nachzudenken, ob er Christ werden muss. Schauen Sie, in einer nassen Gefängniszelle, die gerade vom Erdbeben erschüttert wurde, da führt man keine abstrakten Diskussionen. Da wird man persönlich, da geht es zur Sache, da wird sehr persönlich gefragt. Da kann man den Dingen auch irgendwie nicht mehr ausweichen. Und so ist es hier bei diesem Gefängnisdirektor, Vers 30. Er sagt, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Jetzt gibt's kein Drumherumreden mehr. Kein Vertuschen. Kein Wegducken. Auf den ersten Blick könnte man erwarten, der fragt, wie er am besten aus dieser beruflichen Misere herauskommt. Was muss ich tun, dass ich das meinen Vorgesetzten richtig erkläre? Was muss ich tun, um meinen Job zu retten? Aber so fragt er nicht. sondern er sucht mehr. Hier steht in Vers 29, dass er niederfällt vor diesen beiden, dass er sie in Vers 30 Herren nennt. Das ist ganz erstaunlich. Er merkt, das sind keine gewöhnlichen Gefangenen, das ist kein Zufall. Ich bekomme es hier offensichtlich mit einer Macht zu tun, die größer ist. Die größer ist und stärker ist als ich selbst. Die wohl auch größer und stärker ist als meine römischen Herren. Das ist eine dramatische Situation. In dem Augenblick, wo um ihn herum im Grunde genommen alles zu wanken beginnt, da stellt dieser Mann sich die letzte Frage, die ein Mensch stellen kann. Da stellt er die Traumfrage, die Schlüsselfrage, die ihm das Tor zum Himmel ganz weit aufmacht. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Haben Sie es schon mal so gefragt? Für die meisten Zeitgenossen ist das eine völlig fernliegende Frage. Die denken da nicht dran. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Die sagen, ach, was muss ich tun, um einen besseren Job zu kriegen? Was muss ich tun, um vielleicht für mein Alter ausgesorgt zu haben? Priesterrente und was alles dazu gehört. Was muss ich tun, um gesundheitsbewusst durch dieses Leben zu gehen und am Ende in der richtigen Krankenkasse zu sein? Was muss ich tun, um durchzukommen? Aber die meisten fragen nicht weiter. Und erst, wenn der Boden schwankt, erst dann stellen wir die wichtigsten Fragen. Und so macht es der Gefängnisdirektor hier. Der fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was muss ich tun, um mit Gott ins Reine zu kommen? Was muss ich tun, damit mein Leben am Ende, ganz einfach gesprochen, nicht in der Hölle endet, sondern im Himmel? Das ist seine Frage hier, in diesem Augenblick. Er fragt den Paulus nicht, also, liebe Missionare, für welche Missionsgesellschaft seid ihr hier angetreten in Philippi? Er fragt nicht, ja, was könnte man denn von deinem Standpunkt aus über den Sinn des Lebens sagen? Halt mal einen Vortrag. Er fragt ihn auch nicht, Paulus, welche Therapie empfiehlst du mir, dass ich mein inneres seelisches Gleichgewicht wiederfinde, nach diesen traumatischen Erfahrungen, die ich hier machen musste? Nein, er fragt anders. Er fragt, es muss etwas geschehen mit mir. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Ich habe mich gefragt, wie kommt ein Mensch dazu, so persönlich zu fragen? Was treibt einen dazu, diese Schlüsselfrage zu stellen? Und es ist der schwankende Boden, liebe Leute. Es ist der schwankende Boden. Vordergründig könnte man sagen, es ist die Not, die ihn dazu treibt. Wenn jemand in eine Krise kommt, die er nicht absehen konnte, und plötzlich bricht seine gesamte Lebensplanung zusammen, dann beginnt vielleicht der Boden zu schwanken. Oder die schlimme Diagnose beim Arzt. Ganz normale Vorsorge. Und plötzlich kommt ein Befund dabei raus, mit dem keiner im Traum gerechnet hatte. Und auch nicht im Albtraum. Dann beginnt der Boden zu schwanken. Oder jemand ist auf dem Gipfel des Erfolgs und er hat alles geschafft und das Konto wächst und wächst und irgendwann dämmert es ihm und sagt, ja, was bringt mir das? Es lässt mich nicht ruhiger schlafen, vielleicht eher unruhiger. Es macht mich nicht glücklicher. Was kommt denn jetzt noch? Der Boden schwankt. Aber beim Gefängnisdirektor passiert noch mehr. Und das ist eigentlich der letzte Grund dafür, dass der Boden zu schwanken beginnt. Der beginnt nämlich zu ahnen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und der beginnt zu ahnen, dass dieser Gott, so wie es jetzt steht, eine Bedrohung für ihn bedeutet. Das kapiert der Mann. Ich habe nie damit gerechnet, dass Gott Rechenschaft von meinem Leben fordert. Und plötzlich ahnt er das in der Begegnung mit diesen Missionaren. Und er kapiert, das ist bedrohlicher als jedes Erdbeben. Wir müssen das ganz ehrlich sehen. Die größte Bedrohung für unser Leben geht nicht von unserem Vorgesetzten aus, sondern die größte Bedrohung für unser Leben geht von Gott aus. Das hat der Mann instinktiv erfasst. Im Neuen Testament, da gibt es diesen markanten Satz, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und das ist so. Sie haben das richtig verstanden. Die Frage des Gefängnisdirektors, die wird nur der Mensch stellen, persönlich stellen, der begreift, dass es einen heiligen Gott gibt. Und dass dieser heilige Gott, der ohne jede Sünde und Schuld und Trübung ist, dass der eine Bedrohung für jeden normalen Menschen darstellt. Warum? Weil die Bibel deutlich sagt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht Gottes. Ich muss in dieses Gericht, Sie müssen in dieses Gericht, jeder normale Mensch muss normalerweise in dieses Gericht. Und in diesem Gericht Gottes, da gilt Gottes Maßstab. Da legt Gott seine perfekte Messlatte an, weil Gott Sünde nicht dulden kann. Dann wäre er nicht mehr Gott, wenn er das täte. Und wenn mein Leben und ihr Leben an dieser Messlatte
geprüft wird.
Dann können wir uns vorstellen, wie das ausgeht. Vor dieser Instanz bekommt keiner von uns Recht. Und deswegen brauchen wir nicht Recht, sondern Rettung. Und das beginnt dieser Gefängnisdirektor, dieser hartgesottene römische Soldat zu ahnen. Und wissen Sie, wir Menschen, wir sind von Natur aus so wie Schlittschuhläufer, die auf dürrem Eis, der See ist gerade gefroren, so fröhlich ihre Lebenskurven in die Eisplatte kratzen und wir ahnen nicht, wie dünn das Eis ist, auf dem wir uns bewegen. Wir ahnen es nicht. Und es geht erst in dem Augenblick los mit dem Suchen, mit dem Fragen, wo wir plötzlich reinkrachen, wo es knackt, wo wir einsacken, wo alles um uns herum wegbricht. Und wohl dem Menschen, der das erlebt. Wohl dem Menschen, der das mitkriegt, dass der Boden schwankt, dass das Eis brüchig ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass ein Mensch ohne Gott sicher 70, 80 Jahre vor sich hinlebt und plötzlich ist er weg durch einen Herzinfarkt. Und die Leute sagen, ach, das war ein schöner Tod. Und ich sage, das war ein schrecklicher Tod. Wo nie der Boden geschwankt hat. Oder wo ein Mensch immer die Chance hat, wenn er mal zu schwanken begann, sich darüber hinweg zu trösten, steht der Mensch dann plötzlich vor Gott und er ist nicht einen Hauch darauf vorbereitet. Ein junger Mann sitzt im Zug. Er wartet auf die Abfahrt. Und plötzlich fällt ihm diese Bahnhofsuhr in den Blick mit dem Sekundenzeiger, dem dicken Sekundenzeiger. Und er geht und geht und geht, Sekunde um Sekunde, Minute um Minute. Und er sagt, in dem Augenblick begriff ich, wie mir mein Leben wegläuft. Als ich in dem Zug saß und auf die Abfahrt wartete und dem Sekundenzeiger hinterherging mit meinen Augen, da begann für ihn der Boden zu schwanken. Da kapierte er, wie brüchig sein Leben eigentlich ist. Was würden Sie einem Menschen antworten, der Sie so direkt angeht wie der Gefängnisdirektor? Was macht Paulus? Paulus lädt den Gefängnisdirektor nicht nur zum nächsten Gottesdienst ein, das wird er später auch gemacht haben, wird gesagt, komm ins Haus der Geschäftsfrau Lydia, da haben wir Gottesdienst. Paulus vereinbart jetzt mit ihm auch keinen Gesprächstermin in dieser Situation, das wird er auch später gemacht haben sicherlich, aber Paulus merkt, er muss jetzt eine Antwort geben. Eine persönliche Frage erfordert eine persönliche Antwort. Und so gibt er dem Mann diese Antwort, Vers 31, kurz und knapp, er sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du gerettet. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Paulus konnte über Gottes Wahrheit eine brillante theologische Abhandlung wie den Römerbrief schreiben, aber Paulus konnte das Evangelium auch in einem einzigen kurzen, schlichten Satz zusammenfassen. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und das ist das Zweite, was wir hier sehen, der schwankende Boden. Und Paulus sagt, und da ist die sichere Burg. Da ist die sichere Burg. Jesus Christus. Er ist der Retter. Du brauchst eine persönliche Verbindung zu ihm, dem Auferstandenen. So einfach. So einfach ist das. Das ist ein pensionierter römischer Offizier, der im heidnischen Aberglauben aufgewachsen ist und der seine Karriere nun als Gefängniswärter in der Provinz beschließt, dass der das verstehen kann, das Evangelium in einer Nacht. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und so einfach das ist, liebe Leute, es muss doch erklärt werden, wie das geht. Und darum halten Paulus und Silas nun eine Predigt, zu der der Gefängnisdirektor sein ganzes Haus zusammentrommelt. Das ist also großartig, hier in Vers 32. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn, also sie hielten ihm eine Predigt über Jesus und allen, die in seinem Hause waren. Stellen Sie sich mal diese Situation vor, mitten in der Nacht, sind sowieso alle wach geworden durchs Erdbeben. Und da kommen jetzt die Familienglieder, Mitglieder und Diener und wahrscheinlich alle, die da so lebten und wohnten und kreuchten und fleuchten, die kommen im Hof des Privathauses zusammen. Es lag vielleicht auf dem Grundstück des Gefängnisses oder daneben, jedenfalls unmittelbar in der Nachbarschaft. Und Paulus sagt, Junge, lieber Mann, du spürst jetzt den schwankenden Boden, aber ich zeige dir jetzt die sichere Burg. Und das musst nicht nur du wissen, sondern das müssen alle wissen, die hier in deinem Umfeld wohnen und leben. Und dann legt er los. Sie sagten ihm das Wort des Herrn, Vers 32. Paulus wird ihnen erklärt haben, ihr seid einem heiligen Gott verantwortlich, der euch liebt, der euch geschaffen hat. Aber ihr seid ihm so unendlich viel schuldig geblieben an Gehorsam und Liebe und Glauben und Dienst. Es gibt nur einen Ausweg. Er hat seinen eigenen Sohn gesandt auf diese Welt. Ist noch gar nicht so lange her, kann Paulus sagen. Etwa 20 Jahre zu dem Zeitpunkt. Ich bin ihm persönlich begegnet. Ich weiß, dass er auferstanden ist von den Toten und lebt. Und dass man zu ihm beten kann. Und er hat sein sündloses Leben für uns geopfert am Kreuz. Er hat die Strafe getragen, die wir vor Gott verdient hätten. Und wer jetzt zu diesem Jesus Christus kommt, die sichere Burg, wer da seine Zuflucht bei ihm nimmt, wer ihn im Gebet anruft und sagt, Jesus, ich brauche dich. Ich danke dir, dass du die Strafe bezahlt hast, die ich nie hätte bezahlen können, die mich auf ewig in die Hölle geworfen hätte. Ich danke dir, dass du lebst und ich bitte dich, rette mich und vergib mir und nimm du nun mein Leben ganz in deine starke Hand. So in etwa wird es Paulus denen erklärt haben. Und der Gefängnisdirektor glaubt. Glaube an den Herrn Jesus, sagt Paulus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Und das muss man sehr genau erklären. Das Haus, das griechische Wort, was dort steht, Oikos, das umfasst alle, die gewissermaßen im Verantwortungsbereich dieses Mannes leben. Das meint die Großen genauso wie die Kleineren. Und was Paulus hier sagt, ist nicht automatisch, wenn du Christ wirst, kommen die anderen damit auch automatisch in den Himmel. Sondern gemeint ist das so, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet werden. Und dann wird auch dein ganzes Haus unter dem Segen Gottes stehen. Dein ganzes Haus wird das Evangelium erfahren. Dein ganzes Haus wird zum Glauben gerufen. Und alle, die diesem Ruf folgen, die werden gerettet werden. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet und deine ganze Familie wird den Segen davon haben. Paulus kann einmal sagen, wenn in einer Ehe nur einer Christ ist, dann sind die Kinder schon heilig. In 1. Korinther 7, Vers 14 steht das. Und damit sagt er nicht, dann sind die Kinder schon automatisch Christen oder sind die Kinder schon automatisch gerettet. Aber dann sind die Kinder, wenn nur einer Christ ist, schon unter einem besonderen Segen und Schutz Gottes. Sie hören das Evangelium. Sie haben eine Chance, in die Gemeinde hineinzufinden. Und es war in Korinth so, dass ungläubige Ehepaare dort in der Gemeinde waren und dann war plötzlich einer zum Glauben gekommen. Und die Frage kam auf, kann er überhaupt weiter an dieser Ehe festhalten? Was ist mit den Kindern? Und Paulus sagt, wenn einer da ist, einer in diesem Haus, der Christus glaubt, dann wird er gerettet werden, wenn er dann selber diesem Ruf folgt. Glaube an den Herrn Jesus. Und jetzt schauen Sie zum Schluss, wie reagiert der Gefängnisdirektor. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde und wusch ihnen die Striemen und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Und da haben wir das Letzte, was passiert, wenn einer Christ wird. Der schwankende Boden, die sichere Burg und am Ende sehen Sie, ich würde das nennen, die saubere Bekehrung. Die saubere Bekehrung mit allen Konsequenzen. Man spricht ja beim Fußball von einem sauberen Pass. Das ist ein Pass, der auch wirklich ankommt bei dem, für den er gedacht ist. Und so sehen wir hier eine folgenreiche, eine konsequente, eine echte, eine saubere Bekehrung. Christwerden ist nicht nur eine Sache, die sich allein im Kopf abspielt, sondern wenn einer Christ wird, da kommt der ganze Mensch in Bewegung. Da gibt es Veränderungen in meinem Leben. Da werden alle Dinge, die wir tun, plötzlich wichtig im Hinblick auf Gott. Und da versuchen wir alles daran auszurichten, dass wir ihm die Ehre geben, dass er sich an unserem Leben freuen kann. Wer anfängt, mit Jesus zu leben, der wird merken, dass das höchst praktische Folgen hat. Und die praktischen Folgen, die wir hier sehen, erstmal ist, dass der seine Leute zusammentrommelt, Vers 32, damit die auch das Evangelium hören, damit die ganze Hausgemeinde gewissermaßen dabei ist und die Kinder haben vielleicht am Boden gesessen, jedenfalls waren sie alle da. Und wie geht's dann weiter, Vers 33? Er nahm sie zu sich, er wusch ihnen die Striemen ab. Also möglicherweise, so vermuten das einige Ausleger, war da im Hof ein Brunnen, ist gut denkbar, und da war da Wasser. Und dann hat er erstmal was genommen, um ihnen die Wunden zu reinigen. Das waren zwar noch Verhaftete, aber er wusste jetzt, er musste denen helfen. Das war seine Pflicht von Gott her. Dann haben sie diese Predigt gehört und dann lassen sie sich taufen. Als sichtbares Zeichen dafür, wo einer zum Glauben an Jesus kommt, da wäscht Gott ihm seine Schuld ab. Gott hat uns die Taufe gegeben als ein sichtbares Zeichen, durch das er handelt. Durch das er sein Wort bekräftigt und sagt, sieh hin, so wie das Wasser Schmutz abwischt, so will ich dir deine Schuld vergeben. Und sieh hin, wie aus Wasser einer gewissermaßen wieder auftauchen kann, so will ich dein Leben zum ewigen Leben führen. Möglicherweise war dies eine der ersten Taufen, an der auch kleine Kinder beteiligt waren. Das kann durchaus sein. Das Wort Haus, was hier steht, umfasst die auf alle Fälle. Und hier finden wir eine interessante Bemerkung. Hier steht nicht in Vers 33, und sie ließen sich alle taufen, sondern hier steht, und der Kerkermeister ließ sich und alle die Seinen zugleich taufen. Also er hat die taufen lassen. Damit hat er die nicht automatisch zu Christen gemacht, keineswegs. Aber er hatte das offensichtlich begriffen und wollte, dass über dem Leben derer, die in seinem Hause wohnen, diese Verheißung Gottes, dieses Zeichen deutlich wird. Gott will retten. Gott will Schuld abwischen. Gott will Menschenleben neu machen. Und deswegen ist gar nicht so sehr der Zeitpunkt der Taufe entscheidend, sondern was die Taufe aussagt. Der Gefängnisdirektor kommt erst zum Glauben und wird dann getauft. Und sollte das stimmen, dass seine Kinder hier mit dabei waren, dann wurden die Kinder eben erst getauft und dann zum Glauben gerufen, so wie wir hoffen, dass es bei Jana Erkel geschehen wird. Und so wie Abraham beispielsweise beschnitten wurde, nachdem er zum Glauben an Gott gekommen war und dann alle seine Nachkommen beschneiden ließ am achten Tag, in der Hoffnung und mit dem Gebet, dass sie auch zum Glauben an den lebendigen Gott, an den Gott Israels finden würden. Entscheidend ist nicht die Taufe, sondern entscheidend ist der Glaube. Und dafür beten wir, dass bei Jana Erkel auch dieser Tag kommt. Dieser Tag, an dem der Boden unter ihren Füßen zu schwanken beginnt. Dieser Tag, an dem sie merken wird, obwohl ich in einer lieben, geborgenen Familie aufwachse, bin ich dadurch nicht automatisch vor Gott angenommen und gerecht. Ich bin auch ein Sünder. Ich bin auch ein Mensch, der meinem Schöpfer so unendlich vieles schuldig bleibt. Ich brauche seine Vergebung. Ich brauche Jesus. Und dann ist es wichtig, dass sie ihn kennt und dass wir sie so bald wie möglich mit Jesus bekannt machen. Und dann ist dieser Tag schon fast vorbei oder dieses Ereignis vom Hof geht dann hoch in die Wohnstube, obwohl es mitten in der Nacht ist. Wir kriegen ja auch manchmal Hunger in der Nacht. Vers 34, und er führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch. Da machen sie so ein richtig schönes Mitternachtsmahl, wird schon so um 2 vielleicht gewesen sein. Und dann steht er und er freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Er war so erfüllt von diesem neuen Geschehen. Es hatte sich für ihn das Tor zur Ewigkeit plötzlich aufgetan. Es war alles neu geworden in dieser schrecklichen Nacht, die zur glücklichsten Nacht des Gefängnisdirektors werden sollte. Es war ein Wunder geschehen. Und vielleicht können wir uns das jetzt so ein bisschen vorstellen, was da los gewesen sein muss in dieser Nacht. Als ganz normale römische Bürger Heimatrecht im Himmel bekamen, dadurch, dass sie zum Glauben fanden an Jesus Christus. Und sehen Sie, der Weg dahin ist bis heute der gleiche geblieben. Es geht bis heute genauso persönlich zu, wenn ein Mensch zu Jesus Christus findet, wenn ein Mensch Christ wird. Es beginnt damit, dass einer kapiert, ich stehe auf schwankendem Boden. Ich kann mein Leben vor Gott nicht selbst sichern. Ich bin meinem Schöpfer verantwortlich, aber der ist für mich eine Bedrohung, weil ich seinem Maßstab nicht genüge. Was soll ich tun? Und wer so fragt, dem zeigt Gott dann die sichere Burg. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Gott hat ihn auch für dich geschickt. Als Jesus Christus am Kreuz starb, da hat er auch für ihre Schuld bezahlt. Nicht nur für meine, sondern auch für ihre. Weil auch sie nicht in der Hölle enden sollen. Und dann fordert er uns auf, kehre um, saubere Bekehrung. Vertraue mir dein Leben an, sagt Jesus. Beuge dich vor mir. Gib zu, dass du ohne mich verloren bist. Egal, ob du als Kind getauft bist oder gar nicht getauft oder wie auch immer. Du brauchst Jesus Christus. Und zu ihm kommst du nur und ihn kriegst du nur, wenn du an ihn glaubst, das heißt, dich ihm persönlich anvertraust und ihn anrufst im Gebet. Was für eine Nacht war das? Ich kann mir vorstellen, dass einige von denen, die dabei waren, vor Aufregung dann nicht mehr eingeschlafen sind. Jedenfalls war das dann auch nicht mehr so wichtig. Danach, nach dieser Nacht, war alles anders. Der Gefängnisdirektor hat sich dann mit Sicherheit der kleinen christlichen Gemeinde in Philippi angeschlossen. Am nächsten Morgen übrigens durften Paulus und Silas hochoffiziell das Gefängnis verlassen. Da kam die Nachricht, es ist ihnen nichts vorzuwerfen, du darfst sie freilassen. Und ich kann mir vorstellen, was für einen bewegten Abschied das gegeben haben muss, als Paulus und Silas sich an der Tür des Gefängnisses von dem frisch bekehrten Gefängnisdirektor verabschiedet haben. Und jetzt war Paulus und Silas auch klar, warum Gott es zugelassen hat, dass sie in das Gefängnis kamen. Wären sie nicht unrechtmäßigerweise verhaftet worden, hätte der Gefängnisdirektor nicht das Evangelium von Jesus Christus gehört. Eine dramatische Nacht hatte genügt, in der aus einem römischen Gefängnisdirektor zugleich ein überzeugter Christ wurde und ein verantwortungsbewusster Familienvater und Hausvater, der nun wollte, dass alle dieses Evangelium kennenlernen. Lassen Sie mich das am Ende festhalten. Nicht immer geht es so schnell. Nicht immer sind die Umstände so dramatisch, wenn ein Mensch von Gott gerufen wird. Aber darauf kommt es auch gar nicht an. Entscheidend ist das Ergebnis. Entscheidend ist, dass einer am Ende begreift, ich stehe ohne Jesus auf schwankendem Boden. dass einer am Ende das zugibt, er ist die sichere Burg. Und dass einer dann zu Jesus kommt und sich zu ihm bekehrt und sagt, Herr, ich brauche dich. Und das geschieht bis heute immer wieder. Und so möchte ich Ihnen zum Schluss erzählen, Freunde unserer Akademie haben eine Spedition und haben einen alten Truck, einen alten riesigen Lastwagen, ein besonderes Schmuckstück, den sie umgebaut haben zum Gospel Truck, also zum Evangeliumslastwagen. Und in regelmäßigen Abständen fahren sie dann auf große Parkplätze mit diesem Wagen, stellen ihn dorthin, machen die Türen auf, stellen Tische und Stühle hin, laden zum Kaffeetrinken ein, geben den ja meistens Männern die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, zur Ruhe zu finden, durchzuschnaufen im anstrengenden Fernfahreralltag. Und sie berichten ihnen dann, wenn sich die Gelegenheit ergibt, immer wieder davon, wie sie zu Jesus Christus gefunden haben, wie sie Christ geworden sind. Und sie erzählen, dass immer wieder im Grunde genommen dieses Wunder geschieht, was hier beim Gefängnisdirektor von Philippi passierte. Dass Menschen begreifen, ich brauche Jesus. Und mit zwei Beispielen will ich hier schließen. Das ist einmal Axel aus Ludwigsburg. Er war bei einer Spedition beschäftigt, die Tiefkühlkost nach Portugal und Süditalien fährt. Und er kam dann auch eben zu diesem Parkplatz, wo sie mit dem Gospel Truck standen. Und er breitete vor ihnen, endlich konnte er sich mal aussprechen, so das ganze Dilemma, die ganze Traurigkeit seines Lebens aus. Fast nie zu Hause. Sogar Weihnachten und Neujahr oft unterwegs, schreckliche Einsamkeit, Familie entfremdet sich immer mehr und er stand auch kurz davor, sich das Leben zu nehmen. Er sagt, es ist ganz einfach, man kann sich in Portugal oder Italien Waffen besorgen, ich mache Schluss, ich kann nicht mehr. Das Fernfahrerleben hat ihn total kaputt gemacht. Und dann haben sie lange zugehört und sie haben es dann so gemacht wie Paulus, sie haben ihm das Evangelium gesagt, die haben gesagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet. Und auch dein Haus erfährt von Jesus und hört von seinem Angebot. Und am Ende des Tages, bei dem dauert es auch nicht lange, am Ende des Tages hat er sein Leben Christus anvertraut. Sie haben mit ihm zusammen gebetet und er hat gesagt, Herr, vergib mir meine Schuld. Ich sehe ein, dass mein Leben im Grunde genommen an die Wand gefahren ist. Aber ich danke dir, dass du da bist und dass du alles neu machen willst. Vergib mir meine Schuld. Lass es geschehen, dass ich dein Kind werde, dass ich einmal in den Himmel kommen darf und bewahre mich auch auf all den vielen Wegen, die ich bis dahin noch zu gehen habe. Und sein Leben wurde komplett umgekrempelt. Gott schenkt es ihm, dass er eine neue Arbeitsstelle fand, dass er viel mehr Zeit für seine Kinder dann aufbringen konnte, dass er Kontakt zu einer christlichen Gemeinde bekam. Es lief in der Hinsicht ganz ähnlich wie beim Gefängnisdirektor. Gott hat alles neu gemacht, genauso wie bei Konrad. Im September 2005 Gespräch auf dem Rasthof in Schwerin, wo der Gospel-Truck stand. Und Konrad erzählt von seinen Touren, die ihn bis nach Sibirien, Kasachstan, in die Türkei und nach Rumänien brachten. Und sie erzählten, was Jesus Christus, also unsere die Freunde der Akademie, was Jesus Christus in ihrem Leben getan haben. Der Mann war auch früher lange Zeit Fernfahrer gewesen und wie er zum lebendigen Glauben gefunden hatte. Und dann trennten sich ihre Wege. Sie gaben ihm eine Bibel mit, er konnte vieles nicht so akzeptieren und sie sagten, lies, überzeug dich selbst. Nimm diese Bibel mit. Und wenn du Fragen hast, kannst du uns anrufen. Und nach 6 Wochen haben sie ihn dann wieder getroffen in Lichtendorf. Und in diesen 6 Wochen war enorm viel passiert. Der Konrad hatte erst angefangen, die Bibel zu lesen. Und er sagte, ich habe überhaupt nichts kapiert. Das war für mich wie ein Buch mit 7 Siegeln. Aber dann habe ich gedacht, Gott, wenn das wirklich dein Buch ist, dann musst du mir helfen, das zu verstehen. Und er hat schlicht gebetet und hat gesagt, Jesus, hilf mir, die Bibel zu verstehen. Und er sagt, von dem Moment an öffnete sich mir das Ganze. Und ich begriff immer mehr von dem, was ihr mir vorher schon erklärt hattet. Dass ich Jesus Christus brauche, dass er der Retter ist, dass er auferstanden ist von den Toten. Und jetzt gehört mein Leben ihm auch. Er erkannte, dass er Sünder ist und er vertraute sein Leben Jesus Christus an. Er bat um seine Vergebung. Und sie schreiben, als er uns das erzählte, da strahlte er, es liefen ihm Tränen über die Wangen. Das ist ein gutes Beispiel für das Wirken Gottes. Er ist es, der die Menschen verändert und rettet. Und das geschieht bis heute. Und sollte hier unter uns jemand sein, dem es noch nicht so ergangen ist wie dem Gefängnisdirektor oder diesen beiden Fernfahrern, von denen ich jetzt berichtete, dann kann es ja sein, dass Gott diesen Gottesdienst dazu benutzt, dass der Boden unter ihren Füßen zu schwanken beginnt. Und dann wissen sie, was sie zu tun haben. Sie dürfen sich an Jesus Christus wenden. Er ist auch für sie gekommen. Und er bietet ihnen neues Leben an, Vergebung aller Schuld und eine Heimat für immer bei Gott. Amen.